Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach einem 18:30 Flutlichtspiel im Weserstadion. Ein Abend, der so schön hätte sein können, es aber am Ende zumindest fußballerisch nicht war, weil Ex-Werder-Stürmer Niklas Füllkrug mit einer der begehrten Werder-College-Jacken und 3 Punkten im Gepäck von dannen zog. Ohne grün-weißen Blouson, aber mit gewohnt adrettem Parker der Marke Coteus war mein Deichsturm-Kollege Daniel am Start. Daniel Moinsen.
Moinsen, grüß dich.
Erzähl, zwischen Pyro und Lola Matthäus, wie war es beim Spiel gegen den Tabellenvierten auf der Pressetribüne? Hast du wilde Sachen erlebt?
Wilde Sachen geht so, aber Flutlichtspiel im Weserstadion ist natürlich immer magisch, auch wenn das vielleicht nach vielen, vielen solcher Spiele abgedroschen klingt, ist es aber nicht. Macht einfach immer Bock, dabei zu sein, das zu erleben. Du hast es ja gerade eben schon gesagt, fußballerisch aus Bremer Sicht unerfreulicher Abend, zumal bei allen irgendwie so das Gefühl mitschwang, mit ein bisschen konzentrierterer Leistung, kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, vor allem in der Offensive, wäre gegen diesen BVB auch was drin gewesen, denn unschlagbar waren die in meinen Augen absolut nicht.
Ja, das war ein Bruch in der Magie. Also man könnte auch sagen, so ein Candlelight-Dinner, wo dann der Hauptgang kommt und der Typ, mit dem du unterwegs bist, der muss mal kurz aufs Klo. Also
sozusagen.
Wo wir gerade bei Romantik sind, ne? Mein Herz war vor dem Spiel echt schwer, muss ich wirklich sagen, weil wir alle wussten, Lücke kommt zurück, das erste Mal wieder in seinem eigentlichen Wohnzimmer. Es gab ja gar keine richtige offizielle Verabschiedung im Sommer. Deswegen eben gestern diese Übergabe, ne? Unter anderem die Jacke in Vereinsfarben. Da habe ich mich ja jetzt gefragt, wie handelt er das? Also wird er die jetzt so unterm Wintermantel tragen? Weil das hat er mit seinen grün-weißen Schienbeinschonern ja auch gemacht. Die waren ja unter den Dortmunder Stutzen. Was wird aus dieser Jacke? Wird er die vielleicht nochmal tragen können am Osterdeich?
Das haben wir ihn nach dem Spiel natürlich auch gefragt. Er sagte, er hat sich sehr drüber gefreut. Das Teil kommt auf jeden Fall in seinen Kleiderschrank. Immerhin, das ist ja schon mal was. Und dann kam die Ergänzung von ihm, vielleicht ziehe ich die auch mal an. Ich bin mir ziemlich sicher, da wird er schon mal reinschlüpfen, aber sehr wahrscheinlich nicht im Dortmunder Alltag, weil das wäre irgendwie auch komisch und unangemessen. Aber dass Niklas Füllkrug nach wie vor sehr, sehr enge Verbindungen nach Bremen hält, diesen Verein heiß und innig mag, nein, sogar liebt, das ist ja bekannt. Und dementsprechend, glaube ich, wird er sich auch in dieser Jacke irgendwann mal zeigen.
Ja, der hat so ein Standing auch bei den Fans nach wie vor. Also als ich gestern die Fanstimmen eingesammelt habe, wirklich hat sich irgendwie jede zweite aufs Herz geklopft, als ich den Namen so in den Raum geworfen habe. Absoluter Publikumsliebling, kann man wirklich nachvollziehen. Es wünschen ihm alle nur das Beste. Ich würde ihn gerne hier nochmal sehen, wie realistisch das ist, wird die Zukunft zeigen. Kurios gestern übrigens, ich habe das Spiel zu Hause geguckt, live auf Sky. Lodder, ne, als Kommentator. Ich muss festhalten, also die Bremer Spielernamen, da kennt er sich einfach aus, nicht? Für den waren nämlich gestern Stage, Linnen, Schmidt auf dem Feld. Sagen wir so, ich musste ein bisschen schmunzeln. Allerdings, meine gute Laune war dann relativ schnell weg, weil ich das Gefühl hatte, wir sind irgendwie in einer Wiederholungsschleife. Haben dieselben Themen zu besprechen, die wir schon gegen Hoffenheim auf der Agenda hatten. Werder gestern wirklich ohne kreativen Druck nach vorn, ohne saubere Abschlüsse. Da fragt man sich ja, warum gelingt das nicht, den Ball einfach mal gut zu Ende zu spielen. Dirk hat uns geschrieben, per WhatsApp könnt ihr euch ja zu Wort melden, indem ihr uns schreibt oder eine Sprachnachricht sendet an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Und folgendes denkt er über die Partie. Moin aus dem Münsterland. Das war eine ziemlich enttäuschende Leistung von Werder. Viel zu langsam, zu kompliziert gespielt. Viele Fehlpässe, keine Aggressivität. In der zweiten Halbzeit muss man doch versuchen, gerade mit einem Mann mehr den Ball und Gegner laufen lassen und müde spielen. Und Dortmund war halt auch effektiv und individuell besser. So braucht keiner von Europa träumen. Daniel, was sagst du zu Dirks Analyse? Hast du das Spiel auch so gelesen? Ich meine, wir haben ja immerhin auch gegen eine Mannschaft gespielt, die in der Champions League zu Hause ist.
Ja, total. Und dass Dortmund als der haushohe Favorit in dieses Duell gegangen ist, da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht drüber streiten. Aber ich bin da schon in einigen Punkten bei Dirk, denn mir war das offensiv auch zu wenig, was Werder gemacht hat. Also da fehlte es in vielen Momenten an der nötigen Entschlossenheit. Das haben die Verantwortlichen, Ole Werner, Clemens Fritz, viele Spieler, hinterher auch unisono selber alle so gesagt. Und es gab ja hohe Ballgewinne in der Dortmunder Hälfte, also viele Situationen, wo da auch das Stadion da war und man das Gefühl hatte, so jetzt mit Mut und Entschlossenheit auf die Kette zu, den richtigen Pass und dann geht da was und da ist es eben regelmäßig hängen geblieben und das war in meinen Augen einer der Hauptgründe, wenn nicht der Hauptgrund, dass man am Ende gegen Dortmund mit leeren Händen dasteht, denn dass die auf der anderen Seite dir hinten richtig wehtun können mit ihrer großen individuellen Qualität, das steht natürlich immer zu befürchten. Ich finde, Werder hat es über weite Strecken, gemessen an dieser Dortmunder Qualität, gut verteidigt, ja, war aber eben zweimal nicht entscheidend auf der Höhe, dann liegst du zurück und ja, über die Überzahl in der zweiten Halbzeit werden wir gleich noch reden, aber auch da hat sich diese, ja, diese Schläfrigkeit, möchte ich es gar nicht nennen, aber diese mangelnde Konzentration, diese Schludrigkeit in der Offensive durchgezogen und wie Clemens Fritz das relativ nüchtern am Samstagabend festhielt, dann verlierst du am Ende so ein Spiel und ja, so war es dann ja auch.
Mhm. Er hat ja noch geschrieben, so braucht keiner von Europa träumen. Sind unsere Träume jetzt geplatzt oder sollten wir uns da einfach mal entspannt zurücklehnen?
Also ich glaube erstmal, wenn man auf die Tabelle guckt und sieht, 25 Spieltage, 30 Punkte, ist diese Mannschaft immer noch voll im Soll. Denn man darf halt nicht vergessen, wo kommt wer daher? Was haben wir alle zu Jahresbeginn? Ich sag nur Testspiel Braunschweig und das 1-1 in Bochum. Was haben wir da alle noch gedacht, wo diese Reise vielleicht hingehen könnte? Da gab es ganz andere Schreckensszenarien. Dann gab es dieses Zwischenhoch, das sich jetzt durch die letzten Spiele ein bisschen relativiert hat. Also ich glaube, die Mannschaft steht schon dort, wo sie leistungsmäßig aktuell hingehört. Das passt. Was aber natürlich nicht ausschließt, den Blick weiter nach oben richten zu können. Das hat Justin Ginmar direkt nach dem Spiel auch getan. Er sagte, wir ärgern uns heute riesig, denn mit verhältnismäßig so wenigen Punkten so weit oben zu stehen, das gibt's nicht in jedem Jahr. Und wenn so eine Chance mal da ist, warum nicht zupacken? Er selber war sehr offensiv, nicht nur auf dem Platz, sondern hinterher auch am Mikrofon und hat den Sieg bei Union Berlin sogar versprochen und gesagt, da werden wir gewinnen. Also war er sich ganz, ganz sicher. Dürfte aber eben auch wissen, damit das klappt, muss eben im Spiel nach vorne, muss in der Offensive einfach die Präzision zurückkehren. Das muss verbessert werden, weil sonst haben sich Europaträume in der Tat erledigt.
Aber das ist ja erstmal eine Haltung, die Ginmar da an den Tag legt. Das ist ja genau das, was wir uns so häufig wünschen, wo wir sagen, ne, da brauchen die einfach auch mal eine ganz klare Vorstellung dessen, was für ein Ziel sie am nächsten Wochenende haben. Also finde ich ja erstmal gut, sammeln wir so ein. Wir zwei hören ja auch immer gerne, was unsere Taktikexperten sozusagen haben. Und da haben wir einen Deichstubenfreund, der ist uns ganz eng verbunden, Tobi Escher. Bin gespannt, wie er die Partie feingliedrig auseinandernimmt. Hören wir mal rein.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Manchmal bieten Taktikanalysen eine tiefere Weisheit, etwas Verborgenes, was nicht jeder erkennt. Manchmal sagt man bei Taktikanalysen auch Dinge, die jeder gesehen hat, nur in schlaueren Worten. Und genau das passiert bei der Taktikanalyse zum Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Weil nämlich, glaube ich, jeder gesehen hat, dass Werder Bremen diese erste Halbzeit doch sehr, sehr passiv angegangen ist. Sie haben sich in einem 5-3-2 weit zurückgezogen. Das haben sie zuletzt eher selten gemacht. Meistens haben sie immer noch mal Schmied nach vorne schießen lassen, daraus ein 3-4-3 werden lassen, den Druck erhöht auf die gegnerische Abwehr. Doch das blieb in der ersten Halbzeit völlig aus. Und Dortmund hat sich dann den Gegner im 4-3-3 zurechtgelegt, hat so lange den Ball hin und her gespielt, bis sie dann die offene Lücke gefunden haben, bis dann irgendwann mal Brandt in den Räumen war oder ein Sabitzer. Und als dann Werder Bremen so ein bisschen aufgemacht hat, zack, gab es den ersten Konter, es stand 0-2. Und hätte Sabitzer dann nicht seine rote Karte kassiert, dann wäre das Ding sehr, sehr früh sehr, sehr in eine falsche Richtung gelaufen. Aber auch in der zweiten Halbzeit war es keine Glanzleistung von Werder Bremen. Da sage ich nichts, was ihr nicht alle da draußen schon gesehen habt. Werder hat es nicht geschafft, diese Überzahl richtig gut auszuspielen. Sie sind häufig im Flügel gelandet, dann blieb meist nur eine Flanke, aber das ist gegen Süle, Schlotterbeck und Hummels im Zentrum bei so einer massiven Fünferkette, die der BVG gespielt hat, keine besonders gute Idee. Also es war nicht der beste Auftritt von Werder Bremen an diesem Abend und man hat sich dann in der ersten Halbzeit mit der zu passiven Taktik so ein bisschen selbst das Leben schwer gemacht.
Ja, also wunderbar zusammengefasst, Tobi Escher. Herzlichen Dank dafür. Da war jetzt ein Punkt drin, der hat mir anfangs Hoffnung gegeben. Das war die rote Karte für Marcel Sabitzer in der 45. plus 1, weil der Weiser von hinten in die Achillesferse springt. Schiri Dennis Aytekin, der hat ja wirklich keine Sekunde gezögert. Ja, hat direkt, wie er selbst ja seine Tasche hinten tituliert, in die Arschkarte gegriffen, ja, und die gezogen. Regeltechnisch, Daniel, absolut klar, da rot zu geben, finde ich. Oder oder ist das zu streng? Ich meine, Sabitzers Reaktion zumindest hat ja Bände gesprochen. Also da gab es ja gar keinen Protest seinerseits.
Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, regeltechnisch, nee, glaube ich nicht. Bin der festen Meinung, regeltechnisch absolut in Ordnung. Da gibt es kein Vertun. Gerade wenn der Schiedsrichter so freie Sicht auf die Szene hat und eben diesen Tritt in die Achillessehne so deutlich sieht, dann ist das rot, weil ohne das jetzt überdramatisieren zu wollen, aber mit ein bisschen Pech tritt er dem die Sehne da durch, dann ist für Weiser die Saison gelaufen oder vielleicht sogar noch mehr. Von daher absolut richtige Entscheidung von Dennis Aitekin. Was man aber eben auch dazu sagen muss, und das fand ich, war wirklich ein tolles Bild, dass der Sabitzer eben nicht aufspringt und protestiert und sagt, nee, auch war doch nicht so schlimm, sondern sofort ja, sitzen bleibt und selber den Kopf schüttelt und du einfach sehen konntest, das tat ihm wahnsinnig leid. Das wollte der so gar nicht und das glaube ich auch. Also sieht ja fast ja, wie eine Art Auffahrunfall aus. Also er springt ihm ja nicht mit Vorsatz in die Sehne, sondern trifft ihn da einfach blöd und sieht das auch sofort ein. Also deswegen auch überhaupt keine Proteste und die Entscheidung absolut richtig.
Was er sich aber nicht verkneifen konnte, war noch eine Geste Richtung Ostkurve. Da wurde noch so ein bisschen im Nachgang gerätselt. Was wollte er jetzt eigentlich den Werder-Fans sagen? War das einfach nur ein Zeig auf die Spieltafel im Sinne von, wir führen ohnehin, macht euch mal hier keine Hoffnung? Oder was war das?
Ja, kann man jetzt interpretieren, wie man will. Gehört oder ganz genau irgendwie festgehalten hat es keiner. So gut die Szene auf dem Rasen war, das sofort einzusehen und dann nicht groß rum zu reklamieren, so unnötig war das. Also man kann das zwar verstehen, der ist gerade der Depp des Stadions, muss mit Rot runter an der Ostkurve vorbei in den Spielertunnel, die Leute ja pfeifen ihn alle aus, dass man sich da mal hinreißen lässt zu irgendeiner Geste, wird er aber heute selber wissen, ist unnötig, tut er sich selbst keinen Gefallen mit. Reingehen, abhaken, wäre da sicherlich besser gewesen, als ja, sich da irgendwie mit den Fans anzulegen.
Ja, Benny aus Augsburg hat generell nochmal eine Frage zum Thema 11 gegen 10, was das Dortmunder Spiel in Unterzahl angeht. Er hat übrigens vorgeschlagen, dass wir einfach den Podcast vom letzten Mal recyceln. Das wäre aber zu einfach, das machen wir natürlich nicht, lieber Benny. Aber du möchtest einfach schlichtweg wissen, warum gelingt es Werder nicht, aus der Überzahl etwas zu machen? Daniel.
Ja, das ist in der Tat eine gute und berechtigte Frage, weil gerade gegen Dortmund hat das ja wirklich die Hoffnung genährt, boah, jetzt 45 Minuten in Überzahl, 2-0, 2 hinten, da könnte doch was gehen. Ein starken Moment gab es, aus dem dann ja auch der Anschlusstreffer resultiert ist. Das war es in Summe dann aber auch schon. Und da muss die Mannschaft ja tatsächlich ansetzen. Ole Werner haben wir das hinterher auch gefragt und der sagte, er hätte in der Pause die Mannschaft erstmal darauf hingewiesen, Leute, bleibt besonnen, wir rennen hier jetzt nicht sofort stumpf an, sondern legen uns die Angriffe in Ruhe zurecht. Sehr wahrscheinlich aus Sorge oder Angst davor, dass Dortmund mit seinen schnellen Angreifern den einen entscheidenden Konter setzt, dann steht es 0-3 und du kannst die Flutlichter eigentlich ausmachen. Insgesamt war es aber vielleicht zu vorsichtig, weil so eine richtige Drangphase, es war zwar das Klassische, Dortmund zieht sich weit zurück, Werder hat viel Ballbesitz, rennt an, aber so eine richtige Drangphase hat man nicht gesehen und da ist deutlich Luft nach oben, also da muss eigentlich auch, selbst gegen so ein Top-Team wie Dortmund, das natürlich auch super Verteidiger hat, wissen wir alle, ja, aber da muss eigentlich ein bisschen mehr möglich sein, als das, was Werder da in Summe gezeigt hat.
Ja, in der ersten Halbzeit gab es ja nicht nur die rote Karte, sondern auch beide Tore von Dortmund. Yannick aus Senef macht dazu folgendes Thema auf. Ich finde, so langsam merkt man, dass die Sicherheit, die wir durch die gut eingestellte Verteidigung zwischenzeitlich hatten, komplett verloren ist. Ich fand sehr schade, dass Werder so behäbig in der ersten Hälfte aufgetreten ist. Leider fehlen uns auch immer wieder Ideen, wenn Mannschaften sich auf uns eingestellt haben. Nach der roten Karte hatte ich die Hoffnung, dass mehr drin ist. Vielleicht ganz gut, wenn wir nächste Saison noch nicht in Europa spielen. Auch wenn ich mir die Dienstag- und Mittwochabende vorsorglich ab August freigenommen hatte. Ja, das ist mal eine konsequente Urlaubsplanung, Yannick. Daniel, die Defensive gestern wieder mit Stark, ne? Der war zurück in der Startelf. Erstmal, wie geht's dem? Der ist in der 83. extrem unrund vom Feld. Also der ist gehumpelt. Das sah wahrlich nicht gut aus. Hast du irgendwelche Neuigkeiten für uns?
Bisher nur die Schilderung von Ole Werner, dass er auch nach dem Spiel noch Schmerzen gehabt hat. Also das hat wohl ordentlich wehgetan. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist er weggeknickt in einem Zweikampf mit Adeyemi. Das ja, wirkte schon wirklich schmerzhaft, auch von der Tribüne aus, wie er da auf dem Boden lag und dann, wie du schon sagst, auf sehr unkonventionelle Art den Platz verlassen hat. Genaueres in Richtung Diagnose wissen wir noch nicht. Ich gehe stark davon aus, dass Werder ihn heute am Sonntag und auch am Montag noch eingehend untersuchen wird und es dann ein Update gibt. Aber klar ist, sollte der, war ja das erste Spiel nach seinen Hüftproblemen, jetzt wieder mit einer anderen Sache ausfallen, wäre das sehr, sehr bitter, weil er gegen Dortmund in meinen Augen eine richtig gute Partie gemacht hat. Also Niklas Füllkrug war auf dem Rasen bei ihm echt gut aufgehoben, nämlich komplett abgemeldet. Und ja, der hat in meinen Augen dazu beigetragen, dass die Werder Defensive für mich keinen so wackeligen Eindruck gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Es gab die zwei Szenen, wo sie nicht gut aussehen. Das sind die Gegentore. Aber insgesamt gemessen an der Qualität dieses Dortmunder Gegners haben sie es hinten eigentlich ganz stabil gelöst. Ja, den Fehler oder die Probleme in diesem Spiel habe ich mehr in der Offensive gesehen.
Also das heißt, du gehst nicht konform mit Yannick aus Hennef, der sagt, also die Sicherheit ist ein Stück weit verloren, die wir zwischenzeitlich hatten in der Verteidigung.
Nein, da würde ich verstehe, was er meint oder kann mir das vorstellen, aber ich würde nicht sagen, die ist verloren, weil dafür gibt es viel zu viele andere Szenen, die sie dann gut lösen und wo du das Gefühl hast, da passen die Abläufe. Und wenn wir uns die Gegentore im Detail angucken, vor dem 0:1, ja, da ist es im Grunde Sennelin, der Julian Brandt in der Mitte ziehen lässt. Also da bin ich gar nicht so sehr bei der Innenverteidigung etc. Wehrt den Ball dann nicht konsequent genug ab. Und beim 0:2, ja, Malatini sieht ganz blöd aus gegen Jadon Sancho. Aber ich glaube, da sehen auch ganz, ganz andere Innenverteidiger in der Bundesliga blöd aus, weil das einfach ein Weltklasse-Spieler ist. Und
absolut. Ja. Also Sancho hatte da echt einen richtig guten Move, ist einfach extrem temporeich da vorbeigezogen und ist das Dribbling mitgenommen. Also das fand ich auch, da kann man noch was von lernen und sich abgucken. Du hast jetzt gerade schon Zetti ins Spiel gebracht, den wir in den vergangenen Wochen alle so gefeiert haben, wo ich zwischenzeitlich auch gestern dachte, will der vielleicht doch Stürmer werden, soweit wie der teilweise raus ist. Ihr, muss ich sagen, habt ihm gestern eine 4,5 gegeben, weil ihr wart gestern im Tandem unterwegs im Stadion, du und Björn, weil er in euren Augen bei beiden Toren nicht gut aussah. Dazu schreibt Matthias aus Ostfriesland, etwas zu streng für mich, die Benotung für Zetti. Der alte Spruch, ein Tor ins kurze Eck, Torwartfehler ist in meinen Augen antiquiert. Soll er sich denn stumpf an den Pfosten stellen, dann ist die lange Ecke offen wie das berühmte Scheunentor, er aber schuldlos. Das ist zu einfach. Ja, wie hätte Zetti das denn deiner Meinung nach besser machen können, ohne die lange Ecke offen zu lassen?
Ja, das ist dann eben die Frage. Natürlich soll er sich nicht stumpf an langen Pfosten stellen, aber ich sehe das schon so, die kurze Ecke ist die Torwartecke und da überrascht ihn Sancho einfach, der schließt natürlich auch hart ab aus nicht allzu großer Distanz. Ob man jetzt da von einem krassen Fehler sprechen muss und etc., dieses Tor alleine ankreiden muss, da bin ich auch nicht an diesem Punkt, aber er hängt mit drin. Also ich finde, ihn da jeglicher Schuld freizusprechen und zu sagen, da kann er gar nichts machen, das sehe ich nicht so. Also auch da hat er Aktien drin. Und ebenso am ersten Tor, weil der Schuss von Julian Brandt, der flattert, okay, ja, aber den wehrt er eben auch nicht so ab, dass die Szene bereinigt ist. Zwar zur Seite und nicht nach vorne, aber trotzdem bleibt der Ball heiß und es entsteht Gefahr, also auch da hängt er mit drin. Und alles in allem, er hat in der zweiten Halbzeit noch eine Aktion gegen Adeyemi, die folgenlos bleibt, wo er den anschießt. Also alles in allem war das kein sicherer Auftritt von Cetera, der eine in meinen Augen bessere Note gerechtfertigt hätte. Deswegen die 4,5.
Also ich habe das ja ehrlich gesagt mit dem Flatterball ein bisschen anders gesehen, aber du bist der Experte, weil ich in der Wiederholung dachte, der ist einfach auch verdammt schwer handelbar, dieser Ball. Also der dann zum 0:1 geführt hat, ne? Der dann von ihm nochmal abprallt. Ja, aber wie gesagt, du bist der Experte. Ich werde da jetzt keinen Fußballstammtisch mit dir aufmachen. Das nur, was mich umgetrieben hat.
Es ist tatsächlich auch strittig. Wir haben es gestern auch diskutiert. Ich dachte erst, also für mich sah es erst so aus, dass er den Ball nach vorne abwehrt. Dann wär die Diskussion, glaube ich, deutlich klarer gewesen. Aber er hängt eben mit drin, dass diese Szene nicht geklärt ist, dass diese Szene nicht bereinigt ist, wenn er den Ball etwas weiter zur Seite buxiert. Ja, also ich möchte ihn dann nicht rausnehmen bei diesem Gegentor, aber man kann eben auch nicht sagen, er verschuldet beide Dinger. Aber ja, ich glaube, okay, an einem richtig guten Tag rettet er zumindest eine der beiden Situationen.
Ja, ich habe noch eine Frage zu Malatini. Also wir haben jetzt gerade festgehalten, der hatte mit Sancho eine Menge zu tun, weil Sancho einfach gut Kapelle gemacht hat. Ich bin ein großer Fan von Julian, das wisst ihr alle, ne, der ja erst seit Winter bei uns ist. Also ein junger Spieler mit viel Perspektive. Ich habe mich gestern allerdings gefragt, auch weil wir das Thema gegen Hoffenheim hatten, reden, muss er sich an das Tempo der Bundesliga noch gewöhnen. Weil ja, er schon in manchen Szenen da einfach leicht verzögert wirkt, beziehungsweise man das Gefühl hat, dass er sich noch zu sehr beeindrucken lässt von seinem Gegenspieler.
Dass das Tempo in der deutschen Bundesliga ein ganz anderes ist als das, was er aus Argentinien kennt, das hat er unter der Woche, also zwischen den Spielen Hoffenheim, Dortmund selber gesagt, dass ja, man sich da einfach anpassen muss und das irgendwie eine andere Hausnummer ist. Und jetzt hat er natürlich auch erst mit Bayer und dann mit Sancho ja, also zwei der in dieser Hinsicht fiesesten Gegenspieler gehabt in den letzten beiden Spielen, die man haben kann. Ich glaube, da darf man von ihm nicht zu viel erwarten, denn er hat, wenn man die Szene, die zum 2:0 führt, ausklammert, kein schlechtes Spiel gemacht, hat viele Bälle gerettet, viel gekämpft, Grätschen gut angesetzt, also insgesamt fand ich ihn nicht schwach. Ja, und gegen so einen Sancho, natürlich sieht das doof aus, weil der ihn gleich zweimal stehen lässt und am Ende sieht es fast spielerisch aus, wie der vorbeigeht. Aber da würde ich ihn jetzt nicht zu arg in die Kritik nehmen, eben weil er noch ein junger Spieler ist und sich dran gewöhnen muss. Ja. Und ich sagte das vorhin schon, so ein Jadon Sancho, also ich glaube, der lässt wahrscheinlich 3 von 5 Bundesliga-Innenverteidigern in so einem Moment so stehen, weil er einfach in der Aktion ist. Du kannst als Verteidiger nur reagieren. Das ist ganz, ganz schwer, da irgendwie nicht schlecht auszusehen.
Ja, also wenn der allemal austanzen würde, ich denke, das wäre das Team der Deichstube, oder? Also da hätten wir keine Chance.
Geschwindigkeitsmäßig glaube ich nicht. Also würde eng. Ich wüsste jetzt ad hoc keinen, der da... nee, ich glaube, lassen wir lieber.
Der wird uns alle austanzen, gnadenlos, da bin ich mir sicher. Wo wir gerade bei Einzelkritiken sind, lass mal über Kollege Schnürschuh Duxch sprechen, der sich ja letzte Woche über euch und uns beschwert hat, also über die Fans und die Medien. Und zu diesem Thema ist einiges von euch reingekommen. Daniel, da habe ich ein bisschen was für dich. Von einem anderen Daniel, der schreibt, Duxch hat der EM-Hype nachhaltig nicht gut getan. Das muss man eindeutig feststellen. Ich bin Duxch-Fan, aber er steckt in einem Formtief. Das hat nichts mit überzogener Kritik durch Medien und Fans zu tun. Und Hauke, der hat Lob und Liebe über, der sagt, an dieser Stelle möchte ich aber mal eine Lanze für Duxchi brechen. Was für ein geiler Pass vor dem Anschlusstreffer. Ja Mensch, Daniel, wie geht's Duxchi denn so und wie bewertest du seine Leistung gestern?
Also beim geilen Pass vor dem Anschlusstreffer bin ich voll dabei. Der war wirklich genial, möchte ich fast sagen. Also ja, im Grunde mehr als 50% dieses Tores, selbst wenn das ja nicht mal die direkte Vorlage war, die ja dann noch von Romano Schmid kommt, ehe Jinma dann trifft. Aber dieser Pass war wirklich super. Darüber hinaus war es aber ja ein durchwachsener bis unglücklicher Auftritt von Marvin Duxch und insofern hat der schon an die Spiele der letzten Wochen angeknüpft. Dieser eine geniale Moment war diesmal drin. Ich finde, sein Spiel lebt von diesen Momenten. Er war gestern echt viel unterwegs, das war im Stadion deutlich zu sehen, hat Bälle gefordert, war bemüht, sie zu verteilen, aber irgendwie ja, steckt da gerade in vielen Momenten der Wurm drin. Also das Wort Formtief finde ich da absolut nicht unpassend, in dem er da gerade steckt. Und man kann nur hoffen, ihm und Werder auch wünschen, dass vielleicht so eine Szene wie dieser Pass vor dem Tor irgendwie wieder was aufmacht, was zum Platzen bringt, keine Ahnung, dass er da selber auch im Abschluss mal wieder etwas mehr Fortune hat und Gefahr ausstrahlt. Seine Standards fand ich gestern auch nicht verkehrt, da war der ein oder andere gute Freischuss dabei. Also ich sehe schon alles in einem nach diesem Dortmund-Spiel eine leichte Tendenz nach oben, aber da muss, und das weiß er, glaube ich, auch in den nächsten Wochen mehr kommen. Ob das jetzt am EM-Hype liegt, ich weiß nicht, war es ein Hype? Vielleicht schon, ja, aber ich glaube nicht, dass er sich davon jetzt irgendwie hat den Kopf verdrehen lassen. Das ist wahrscheinlich, ja, gerade einfach ein Tief, durch das er geht. Und bei Marvin Duxch, das haben wir hier schon oft besprochen, ist eben die Besonderheit, durch die Art und Weise, wie er spielt, wie seine Körpersprache auf dem Platz ist, hat der, wenn er eben keine Tore schießt oder vorbereitet, sehr, sehr wenig Kredit im Stadion. Das war auch gestern wieder zu merken. Die Leute springen ja sofort auf, wenn ihm was misslingt. Also der lebt auch in Bremen einfach von diesen besonderen Momenten und bietet er die über einen längeren Zeitpunkt nicht an, wird er dann eben auch sehr schnell zur Zielscheibe der Kritik.
Ja, das hätte ich jetzt auch nochmal fragen wollen, wie eigentlich momentan der Support aussieht, insbesondere nach dieser Woche. Ich muss ja auch mal zugeben, ich fand gestern zwei Ecken von ihm wirklich ganz, ganz vorzeigbar. Du weißt ja, ich bin da die ganz, ganz fette Kritikerin, wenn es um seine Standards geht. Ja, der Junge braucht ein Tor, das hat Björn letzte Woche schon gesagt. Hoffen wir doch mal, dass es vielleicht rappelt gegen Union. Nochmal vielleicht ein Wort diese Woche hinter den Kulissen. Hat er sich ein bisschen beruhigt oder gab es da nochmal irgendwie ein Thema, was aufgebrochen ist?
Nee, also in der Öffentlichkeit nicht. Er hat meines Wissens nicht gesprochen, mit uns nicht und auch ansonsten nicht. Natürlich haben wir mit Ole Werner und Clemens Fritz über seinen, ja, ich will es gar nicht Schelte nennen, aber über seinen hier, das kommt doch alles, wegen diesem Drumherum-Satz geredet, die das aber auch ja einigermaßen versucht haben, wieder einzufangen. Ansonsten war es in der Hinsicht ruhig und er hat auf dem Trainingsplatz gearbeitet, um eben gegen Dortmund möglichst sportlich eine Reaktion zu zeigen, die, wie gesagt, in Ansätzen da war, aber da darf gerne jetzt auch möglichst schon gegen Union Berlin noch mehr kommen.
Du, schau rein. Ja, wo wir gerade beim Training sind, wer da ja auch immer ganz eifrig dabei ist, ne, ist einer, der uns ganz viel Potenzial auf die Bank bringt. Der hockt da und hockt da und hockt da, obwohl er Werder in euren Augen verdammt gut helfen könnte. Nabi Sitting Cater, Werder 81 bringt das tierisch auf die Palme, was wir da gerade für ein Szenario haben. Er schreibt, jetzt muss ich meinem Ärger aber mal richtig Luft machen. Kann mir mal jemand erklären, welche Idee man mit Nabi Keita vor der Saison hatte? Wie will man ihn denn wieder aufbauen, wenn er nie spielt? Ich war letzte Woche schon sauer, bin dann aber davon ausgegangen, dass er vielleicht noch ein paar Trainingseinheiten benötigt. Heute saß er wieder nur auf der Bank. Solch ein erfahrener Spieler hätte uns sicherlich geholfen, etwas mehr Struktur ins Spiel zu bringen. Und Ben aus der Pfalz findet, konntet ihr mehr über das aktuelle Standing von Nabi Keita in Erfahrung bringen? Ich finde es unglaublich, dass er so konsequent ignoriert wird. Ist er wirklich noch so weit weg von 100%iger Fitness oder was ist da los? Und Daniel noch, also du merkst schon, Daniel, da ist echt viel gekommen.
Der rumort ja. Ist ja richtig.
Ja, richtig. Also es brodelt, ne?
Aber zu Recht auch. Ist verständlich, klar.
Also Daniel findet, ich verstehe die Wechsel wirklich gar nicht mehr. Das wäre doch das Spiel gewesen, um Keita zu bringen. Uns fehlte jemand, der den gefährlichen Pass in die Spitze spielen kann. Und Werner wechselt Bittencourt und Kovnatski ein. Warum nur? Ja, Fragen über Fragen, die wir uns alle stellen, ne?
Total. Und es ist von Woche zu Woche auch für uns ein, ich möchte fast sagen, immer größeres Mysterium. Wir machen uns dann natürlich schlau und fragen das bei den handelnden Personen nach. So ist das auch gestern wieder passiert, nach dem Dortmund-Spiel. Und die ziemlich schmallippige Antwort von Ole Werner war nur, naja, weil wir uns für andere Jungs entschieden haben, nach den Eindrücken der letzten Trainingswoche, was man... Ja, ohne da zu viel rein zu interpretieren, aber durchaus als Kritik am Spieler lesen kann. Er sagte dann auch, Nabi Keita hätte während der vergangenen Trainingswoche wieder eine Einheit verpasst. Auf Nachfrage, was denn da los gewesen sei, hieß es nur, naja, hat ein bisschen Probleme gehabt, aber dann ging es auch wieder. Also das ist und bleibt ein riesengroßes Missverständnis. Anders kann man es inzwischen schon nicht mehr sagen. Ich selber habe, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr die große Hoffnung, dass sich das in der laufenden Saison noch ändert und könnte mir gut vorstellen, dass da hinter den Kulissen auch schon Szenarien durchdacht werden, wie man da im Sommer vielleicht eine schiedlich-friedliche Trennung hinbekommt. Denn mit der Situation kann ja keiner glücklich sein. Er hilft Werder so nicht. Ich glaube, er selbst kann ja auch nicht zufrieden sein mit den Fortschritten, die er fußballerisch, die er gesundheitlich in Bremen gemacht hat. Da hat er irgendwo auch drauf gehofft, dass Werder ihn da wieder in die Spur bekommt. Und ja, das ist... schon eine Art trauriger Running Gag. Ich meine auch gestern im Stadion gesehen zu haben, in der zweiten Halbzeit, als es dann irgendwie wichtig war, da hat er sich schon gar nicht mehr mit warm gelaufen.
Er hat so seine Arme warm gemacht, sagte eine Freundin, die das sehr gut im Blick hatte. Die meinte so, das sah so ein bisschen aus, hätte er ein Kleidchen an und wird so ein bisschen Arm-Yoga machen. Das ist echt ein seltsames Thema. Aber wie äußern sich denn die Verantwortlichen dazu?
Ja, was ich eben sagte, schmallippig.
Also mal abgesehen von Ole Werner, ja, aber da muss doch mal jemand irgendwie klare Kante zeigen und sagen so, also die Frage war ja auch gerade von euch, was war denn eigentlich der Plan mit Nabi Keita? Also ich weiß ja noch, große Euphorie im Sommer, wir haben uns alle gefreut wie Bolle und erstmal sind doch alle davon ausgegangen, also auch alle Werder-Verantwortlichen, den holen wir natürlich jetzt gekommen, um zu bleiben und der kriegt natürlich so viel Spielzeit wie möglich. Das stand doch völlig außer Frage im Sommer, oder?
Ja, aber genauso sehr stand auch außer Frage, dass der mit einer Krankenakte kommt, ja. Die wahrscheinlich eine eigene Schublade braucht irgendwo beim Vereinsarzt. Und der hat ja auch in Liverpool in den vergangenen Jahren nicht mehr viel gespielt. Und das war so ein klassischer Zocker-Risikotransfer, wie ihn Werder, ich erinnere nur an Niklas Füllkrug damals, der mit zwei kaputten Knien kam, an Ömer Toprak, wo ganz Dortmund sich auf die Schenkel gehauen hat und gesagt hat, vielen Dank, dass ihr den nehmt und wir sogar noch Geld bekommen. In den beiden Fällen ist es, wenn auch, ne, mit unterschiedlichem Erfolg. Toprak war auch in Bremen viel verletzt, Füllkrug auch, aber letzten Endes aufgegangen. Der eine wurde hier zum Torschützenkönig und Nationalspieler. Toprak im Aufstiegsjahr zum absoluten Abwehrchef und Leader.
Ja.
Ja, und in die gleiche Kategorie geht auch das Cater-Ding. So einen Namen kriegst du als Werder Bremen nicht, wenn der fit und ja, im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Und da war die Hoffnung, den biegen wir hin und dann klappt das. Ja, und dann ging es ja ab Sommer, erstes Testspiel, das er machen sollte, beim Aufwärmen verletzt. Und ja, seitdem zieht sich das wie ein roter Faden durch. Also die würden ihn gerne viel spielen lassen, wenn das geht. Aber ich glaube, es geht körperlich nicht. Und inzwischen ist der aus den Planungen auch von Ole Werner weitestgehend raus, weil du kannst mit ihm ja nicht planen. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Aber wie willst du um den herum womöglich noch eine Mannschaft aufbauen, wenn du gar nicht weißt, steht der morgen eigentlich auf dem Trainingsplatz? Deswegen nochmal, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da im Sommer auch wieder zur Trennung kommt, weil diese Situation für beide Seiten so eigentlich nicht hinnehmbar und tragbar ist.
Ja, aber vor dem Hintergrund glaubst du, dass Ole dieses Risiko erst gar nicht eingeht, ihm überhaupt mal ein paar Minuten Spielzeit zu geben? Weil das wäre ja ein zarter Anfang. Selbst wenn du dann vielleicht perspektivisch sagen kannst, das Spiel um ihn rum können wir nicht aufbauen, weil die Unsicherheit ist zu groß. Aber ihn zumindest doch mal auszuprobieren wieder auf dem Spielfeld. Oder, also ich habe ja letzte Woche schon gesagt, hat er eine Pollenallergie, weil fit ist er doch.
Heißt es, dass er fit ist? Aha. Das ist natürlich das, was man sich immer fragt. Wenn der auf der Bank sitzt, muss der ja auch fit sein, ja, zumindest eben für ein paar Minuten. Warum kommt er dann nicht? Wenn man den Trainer das fragt, kommt immer ja die Begründung, ja, passte nicht in den Spielverlauf und in der Situation und da haben wir auf andere Jungs gesetzt. Ich persönlich glaube, dass Ole Werner mit dem Thema vielleicht nicht abgeschlossen hat, aber einfach auf die Spieler setzt, von denen er glaubt, perspektivisch mehr zu haben. Anders kann ich es mir inzwischen auch nicht mehr erklären, weil diese Sätze und Aussagen, es hieß ja auch nach dem Afrika-Cup, ja, ja, Nabi ist fit und wir gucken und das kriegen wir jetzt hin. Der macht Fortschritte, das ist auf einem guten Weg. Die hören wir seit Wochen und so wirklich glauben kann man es inzwischen nicht mehr, weil die Handlungen vom Trainer oder auch von der sportlichen Leitung ja einfach nicht zu dem passen.
Ja, also frustrierend ist es allemal. Stell dir mal vor, ich würde dich nie in den Nachspieldeich einwechseln hier, weißt du? Würde immer sagen, Kuteus, du formst wirklich tolle Sätze, sprachlich ganz weit vorn, aber heute ist leider nicht dein Podcast. Also heute müssen andere ran.
Ja, also ich sag mal, wenn ich so ein Gehalt verdienen würde, trotzdem wie Nabi Keita, dann ja, könnte ich damit vielleicht auch leben, aber solche Fragen müssen wir uns ja zum Glück nicht stellen.
Nee. Ja. Also wir schweifen auch ab, denn ich möchte noch einen Punkt vom genervten Stani, so tituliert er sich selbst, aus Hamburg einbringen. Hallo ihr Lieben, täglich grüßt das Murmeltier. Warum spielen wir jede Woche gefühlt ohne einen Trainer an der Seitenlinie? Dortmund bekommt die rote Karte, wechselt einen weiteren Innenverteidiger in der Halbzeit ein und was tut Ole? Nichts. Anstatt umzustellen und mehr offensive Kräfte zu bringen. Ole wartet bis zu seiner geliebten 65. Minute, wechselt neben Kovnatski einen Veljkovic ein, wohl seine absolute Geheimwaffe für die Offensive. Auch die anderen Wechsel kamen spät und falsch. Bittencourt in Klammern, hat Ole vergessen, dass wir auch andere Spieler auf der Bank haben. Also zahlt nochmal auf dieses Thema ein, hat aber jetzt nicht nur Nabi Keita im Blick. Sag mal, diese 65. Minute, also das ist ja inzwischen, das können wir auch in Stein meißeln am Osterdeich, weil das weiß ja auch jede andere Mannschaft, in der 65. wechselt Werder aus. Was ist das für eine magische Zahl und wieso setzt Ole Werner immer auf diese Spielzeit? Weil ich zum Beispiel hätte gestern Skelly Alvaro gerne früher gesehen. Der hätte dem Spiel sicher gut getan.
Ja, wäre mit Sicherheit eine Option gewesen, gerade weil der nach seinem Tor in Hoffenheim sicherlich auch Rückenwind hatte. So kam er am Ende eigentlich nur wegen der Starkverletzung und hat dann in ganz ungewohnter Rolle hinten als zentraler Mann in der Dreierkette gespielt. Ja, es ist und bleibt ein Thema, das die Saison des SV Werder Bremen begleitet, Ole Werner und die Wechsel. Ich sag ganz ehrlich, ich kann das auch nicht immer nachvollziehen. Wir haben es vorhin kurz gehabt, warum stellt er nicht schon zur zweiten Halbzeit zu Beginn voll auf Offensive um? Das verstehe ich, weil er eben den Respekt vor dem Konter hat. Wenn du in der 48. das 0-3 kriegst, ist das Spiel durch. Deswegen fand ich den Ansatz nicht verkehrt, zu sagen, wir kommen hier erstmal wieder rein. Es hat ja insofern auch geklappt. Sie haben ihr Tor gemacht, bisschen spät vielleicht in der 70. Vielleicht war der Mut nicht ausreichend vorhanden, aber das konnte ich schon nachvollziehen, dann nicht sofort das Visier ganz hoch zu klappen. Okay. Ansonsten aber Impulse von der Bank, ja, gerne früher. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt. Der Trainer selber begründet es mit taktischen Überlegungen, mit Spielverläufen. Also der wird seine Überlegungen selbstverständlich haben. Der wechselt ja auch nicht aus Zufall. Aber es bleibt ein Kritikpunkt, den er sich auch immer wieder wird anhören müssen, dass diese Wechsel in den Augen vieler zu spät kommen. Und ich schließe mich da durchaus an.
Ja, so, dann wagen wir mal den Ausblick. Also erstmal danke, dass du uns da nochmal so ein bisschen Einblick gegeben hast in den Kopf des Trainers. Das wird für uns ja nie ganz transparent sein, aber man muss auch sagen, das ist der Mann, der ganz nah dran ist. Der wird teilweise seine Gründe haben, aber ich kann euch natürlich auch verstehen, dass euch diese Fragen umtreiben, wie Daniel und mich auch. Nächste Woche geht's gegen Union und der Bernd aus Rheinhessen, der blickt auf das Spiel mit uns.
Mit so einem Einsatz, mit so einem Ehrgeiz, mit so einer Kampfkraft, wie wir sie heute wieder an den Tag gelegt haben, wie wir sie letzte Woche in Hoffenheim an den Tag gelegt haben, werden wir es auch sehr schwer nächste Woche bei Union haben. Das ist mein Fazit von dem Spiel. Wir können froh sein, dass hinten die auch nicht punkten, dass wir noch da stehen, wo wir stehen.
Ja, Daniel, also so schwarz male ich das ja gar nicht. Ich bin ja per se Optimistin. Ich finde ja, das ist ganz wichtig, dass wir da immer wieder den hellen Stern am Himmel sehen. Dennoch die Frage, was muss sich bis nächste Woche verändern, dass das wahr wird, was Justin Ginn mal angekündigt hat, nämlich dass Werder an der alten Försterei 3 Punkte holt.
Ja, es muss offensiv, muss die Fehlerquote runter, ganz klar. Also gerade nach hohen Ballgewinnen, die es gegen Dortmund ja auch gab, wenn man jetzt also in der Offensive was Positives finden möchte, wobei wir, kann man je nachdem, wie man es betrachtet, natürlich auch in der, als Defensiv-Skill betrachten, aber diese hohen Ballgewinne, das haben sie gut gemacht. Das Spiel mit dem Ball dann, das Umschalten, das hat nicht funktioniert und das wird es bei Union brauchen, um da ja möglichst Punkte holen zu können, gepaart natürlich mit einer weiteren möglichst stabilen und gut sortierten Abwehr, das ist ganz klar, aber ich schlag da in die gleiche Kerbe wie du. Ich bin auch kein Freund davon, jetzt alles wieder in Frage zu stellen. Die letzten beiden Gegner waren Hoffenheim und Dortmund. Da gibt es viel, viel angenehmere Aufgaben in der Bundesliga. Davor das 1-1 zu Hause gegen Darmstadt, okay, das war wirklich nicht berauschend. Da durfte man mehr erwarten, aber es sind weiterhin 30 Punkte. Diese Mannschaft liegt weiterhin voll im Soll. Sie hat Schwächen, an denen sie arbeiten muss. Sie hat aber auch schon Stärken gezeigt und ich gehe das voll mit, wenn man sagt, es ist eine Entwicklung in dieser Saison zu sehen. Ich meine, es gab Phasen vor der Saison, während der Saison, da wähnten alle Werder im dreckigsten, schlimmsten, tiefsten Abstiegskampf. Den gibt es in diesem Jahr im Osterdeich nicht und ich glaube, den wird es auch nicht mehr geben. Und von daher ist da etwas Besonnenheit, glaube ich, ein ganz guter Ratgeber, um da nicht zu schnell von, ey, super Euphorie, wir haben in München gewonnen, bis hin zu mit dieser Leistung wird das alles nichts mehr hin und her zu schwenken. Also ich glaube, da ist etwas Geduld ganz angebracht.
Du besonderer Daniel Kuteus, der sehr geduldig daherkommt. Was geht bei dir so in den nächsten Tagen?
In den nächsten Tagen, ich muss es mal überlegen gerade, ich fahre auf jeden Fall nach Berlin, da freue ich mich drauf, an die alte Försterei. Einmal war ich da schon. Geiles Stadion, das ist also wirklich ja, Hardrock-Fußball, hätte ich fast gesagt. Da laufen auch keine Chart-Hits vorm Anstoß, sondern wirklich Heavy Metal. Das ist irgendwie ein besonderes Erlebnis, diesen Club zu besuchen. Bin ich sehr gespannt drauf, wie Werder sich da präsentiert. Ja, und vorher wird uns natürlich das Dortmund-Spiel in der Nachlese noch beschäftigen, ehe auch wir dann den Blick voll gen Köpenick richten und ja, natürlich uns auch wünschen, dass Werder da wieder ein Ergebnis einfährt, das das für alle etwas angenehmer macht.
Absolut. Ich pflege meinen Infekt bis nächste Woche, dass ich wieder Stimme habe um 15.30 Uhr. Ich fahre übrigens die Woche auch nach Berlin, also check schon mal, wie die da unterwegs sind. Zwischendrin sind wir natürlich alle erreichbar von der Deichstube auf allen Kanälen, aber insbesondere auch per WhatsApp. Wenn ihr was habt, schickt's an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe, 5 Sterne Deluxe da. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Großartig, dass ihr dabei wart. Ihr habt viel geschrieben, viel gesprochen. Es ist immer wieder ein Fest mit euch. Ja, und danke dir natürlich, Daniel, dass du uns so mit reingenommen hast in die Themen. Wie immer gewohnt mit großer Expertise. Ich freue mich auf dich nächste Woche.
Oh Gott, jetzt werde ich hier fast rot. Sieht man zum Glück im Podcast nicht. Aber nee, hat mir auch Spaß gemacht. Macht mir immer Spaß. Und ja, wir hören uns definitiv nach Union wieder. Und hoffentlich dann nicht mit Teil 3 der großen Werder ist gerade offensiv nicht so gut Reihe, sondern vielleicht mal mit anderen und wieder erfreulicheren Themen.
So sieht's aus. Danke für euer Dabeisein. Macht weiter so. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
Ciao.